So, jetzt sind wir live und auf Null vom Countdown. Was geht, mein Lieber?
Gut, letzter Tag Kopangan. Letzter Full-Tag Kopangan.
Krass, wie lange warst du jetzt auf Kopangan?
Zu lang.
Woran merkst du das?
Ja, es reicht dann irgendwann mal wieder. Ich glaube, so 10 Monate waren es jetzt mit einem kurzen Stop, 10 Tage Kambodscha. Aber nee, jetzt reicht es langsam. Ich freue mich jetzt auf Europa. Allein wegen der Luft ist auch so super heiß. Guck mal hier, also man sieht es ja nicht. Aber ich habe so Sonnenbrand, ey, das ist einfach too hot.
Das ist krass, warte mal, wir haben Mai. Ja, mit der Hitze, das geht schon immer gut im März los, ne? April und dann, ich weiß noch, letztes krass. Jahr mussten wir auch so lange bleiben. Aus einem guten Grund, weil der Rio sich ja angekündigt hat und Yara war schwanger. Aber in den ersten 3 Monaten soll man da nicht reisen. Ich glaube, wir haben das rausgefunden dann Anfang März. Und der war, glaube ich, 2 Wochen dann quasi schon eingelistet. Also mussten wir dann noch 3 Mal, also bis Ende Mai genau, mussten wir auch bleiben, so wie du jetzt. Und am Ende war es, glaube ich, also gerade für Yara, war es echt tough.
Ja.
Wie war denn die Saison? Dann hast du ja komplett so die Hauptsaison auch mitgemacht, von Dezember bis Februar. Ja. Ist das immer noch so, dass da der Peak ist?
Ja, also ich glaube, es gibt schon gar keine wirkliche High- und Low-Season mehr. So. Also es ist irgendwie alles so Medium-High, würde ich sagen. Aber die richtige High-Season so von Dezember bis Februar, die war schon krass. Also wird sich auch, ich glaube, wenn ihr nochmal kommt, es hat sich echt viel verändert. So. Ja, also es
also ist heftig, das sagen wir auch. Ja, das sagen so viele, Mann, mit denen ich einchecke. So der Misha ist ja auch gerade da oder der Shai, vielleicht kennst du den von Ecstatic Dance, der immer DJ da macht und auflegt und so. Und der sagt ja auch, die Insel hat sich verändert.
Hat sich verändert, ne? Es sind spannende Veränderungen. Also es ist, aber ich glaube, es ist halt nicht mehr wirklich Thailand so. Aber es war es ja noch nie so. Also klar war es schon mal irgendwann Thailand, aber es ist halt schon sehr europäisiert, wenn man das so nennen kann, ne?
Krass, ne? Ja. Also ich glaube, Pangan war ja schon immer so 50-50. Ich meine, das ist ja überhaupt nicht mehr, sagen wir mal so, die, was man sonst so an Verteilung findet zwischen Locals und Expats und jetzt gefühlt wahrscheinlich noch mehr, ne?
Ja, gut. Also es gibt schon Locals, so, aber ich glaube, Sri Tanu, so die Area, da siehst du halt weniger Locals. So. Wir wohnen jetzt seit einem Monat hier im Peng Waterfall. Da ist schon noch ein bisschen Local Vibe auch. Ja, Maduan.
Ja. Ja, Mann, so ein bisschen die Geister, die wir riefen, ne? Wir waren ehrlich gesagt auch immer so, ja, so ein bisschen gespalten, ne? Wenn wir eine geile Location entdeckt hatten, dann hat so das Ego gesagt, so hau das nicht auf den Podcast raus, sonst ist es irgendwann direkt überlaufen, so jeder kommt. Und dann dachte ich so, irgendwie auch voll assi, ne? Weil man würde sich ja selber freuen, wenn jemand teilt, wo ein cooler Ort ist.
Ja, der Misha hat ein richtig geiles Video gemacht, ne? Letzte Saison.
Ja, genau, der Misha. Misha ist schuld. Ja, da dachte ich auch so, war ja auch noch irgendwie so ein Guide, so ein Führer, so richtig so mit Restaurants und allem, ne?
Ja, aber ich meine, das ist ja nicht nur in Deutschland passiert, ne? Was wir auch gehört haben, also es sind ja auch viele Israelis, waren ja schon immer, und jetzt auch viele Russen noch natürlich durch die Weltsituation. Ja, Aber was wir auch gehört haben, ist, dass dort auch in Russland oder in Israel das auch promoted wurde, ne, teilweise, Kopangan. Ne, the place to be, und da muss man unbedingt hin, wenn man auswandern will. Und ja, ich glaube, es ist aber auch der
Bubble,
oder? Ich meine, Tulum und sowas, das sind ja alles so die Bubbles.
Ja, so die Tourism Organizations, ne? Die machen ja gerne dann im Ausland. Ich kenne das noch von früher, wir hatten ja ganz früher einen Reiseblog, Travelicia, und dann waren wir auch regelmäßig immer auf der ITB in Berlin, ist so eine, ich glaube, so die größte mit die größte Reisemesse. Ja, ne? Und da waren dann auch immer diese, ich glaube, die hießen irgendwie DMO, ich weiß gar nicht mehr, wofür es steht, aber es sind auf jeden Fall diese Departments von den Governments, die sich darum kümmern, dass Menschen in das Land kommen.
Ja.
So, und die haben da immer gepitcht und dann konnte man so Kooperationen mit denen machen. Ja, und wenn die das natürlich dann promoten in Israel, so viele Israelis am Start. Da.
Ja. Es ist immer noch ein schöner Vibe. Also es ist immer noch toll. Ja. Und wenn du morgen an den Strand gehst, hast du auch noch leere Strände eigentlich, weil dann alle so am Hasseln sind hier, die neuen digitalen Nomaden.
Ja, voll mit Crypto-Bros und DJ-Novels und Hipster.
Ja.
Yes. Es ist manchmal so eine Karikatur, ne? So, ich habe ja eine Folge darüber gemacht, über diese New Age, Neo, Spiritual Bubble, so alles. Also ja. Wenn es irgendwie so eine Inkarnation davon gibt oder so eine Überzeichnung, dann findet man die Leute hier auf jeden Fall, wovon ich mich ja auch nicht ausnehmen will.
Ja, es ist so. Ja. Ja. Ich bin ein bisschen gespannt jetzt.
Ja, mal gucken, ne? Man muss halt immer die Feste feiern, wie sie fallen. So, das habe ich eigentlich schon immer gelernt, so auch früher, als ich auch gerne nach Mallorca am Ballermann gegangen bin. Irgendwann hat sich das da verändert. Man durfte nicht mehr saufen auf der Promenade oder an der Mauer. Und dann musste man im Megapark und Ballermann. Das war so für alle die Riesenkatastrophe. Und dann dachte ich so, ey, ach man, wir hatten doch auch geile Zeiten an der Mauer. Das war doch auch cool am Ballermann. Und jetzt gehen wir halt in den Megapark. So. Das war dann auch in Ordnung. Aber es gibt ja auch Leute wie in Berlin, die hängen dann halt. Ich meine, Vergangenheit ist ja auch ein bisschen Nostalgie, ist ja auch schön, aber Prenzlauer Berg ist halt nicht mehr der Prenzlauer Berg mit den Hausbesetzern, sondern jetzt voll Schwaben-Hipster.
Ja, stimmt, das kann ich mir auch noch dran erinnern, wo ich da gelebt habe, da hat das schon angefangen. Ja.
Das Witzige ist ja so, Leute kreieren dann so einen bestimmten Vibe, so wie auf Pangan oder so, und das zieht natürlich dann auch, attracted dann so Menschen aus allen verschiedenen Richtungen. So beim Zen-Beach hat man das zuletzt dann auch gesehen, so manche, die sich gar nicht mehr da so einweben und mitmachen, sondern dann nur noch Fotos machen und filmen. Und
war
das ja dann auch ein bisschen in Berlin, dass die uncoolen Leute zu den coolen wollten. Die coolen Leute wurden dann rausgedrängt, die haben dann wieder woanders gewohnt und dann waren wieder so die Snobs so untereinander und waren dann depressed und haben aus dem Fenster geguckt.
Im Osten damals haben wir mal gesagt, die Stinos, die Stinknormalen, sind dann immer so auf die Party gekommen, genau. Die haben da irgendwie gar nicht reingepasst. Ja, ich meine, aber wer sind wir auch zu sagen, so, ne, du gehörst jetzt hier nicht her. Ich bin der Meinung, jeder soll diese Insel auch erleben, weil es wirklich ein Geschenk ist. Aber ich habe mich auch dabei ertappt, dass ich ab und zu mal gemerkt habe, irgendwie passt doch der Vibe gerade nicht. Also Zen-Beach habe ich jetzt mittlerweile schon fast gemieden tatsächlich. Also gehe ich nur am Morgen hin, weil da ist so schön ruhig dort noch. Aber am Abend ist mir das zu immer jetzt Techno und Hausparty und Plastikstühle.
Bassboxen stehen da so. Und ja, krass, ne? Ja, aber who are we to judge, ne? So ein Entitlement ist ja auch nie cool. Und außerdem ist ja auch viel besser, wenn dann Leute wie wir, also was heißt, also für uns ist es besser, Gleichgesinnte zu haben. Darum ist ja auch völlig okay, darüber zu reden und dass dann die Gleichgesinnten da hinkommen.
Ja. Und ich meine, es wird ja auch immer wieder.
Jeder darf kommen, wohin er will.
Ja, und es wird ja auch immer wieder Leute geben, die sind dann vielleicht mehr attracted zu Tulum oder zu anderen oder Bali. Ich zum Beispiel, ne, zu Bali fühle ich überhaupt keine Connection so. Also auch das, was ich gehört habe, vielleicht muss ich mir mal selbst ein Bild machen, aber es hat mich irgendwie noch gar nicht hingezogen. Und Tulum war halt auch nicht mein Vibe. Nee, Bali war ich noch nie, ne.
Ja. Und Tulum, warum hatte ich das nicht? Ja, wir waren auf Bali öfters mal früher, so bevor wir dann echt komplett das Herz am Pangan verloren haben, aber was mich dann auch ein bisschen genervt hat, war so der Traffic. Also
hab ich auch gehört,
die haben so Atemschutz an, so, weil.
Aber das haben sie hier mittlerweile auch schon. Habe ich auch schon welche gesehen. Ja. Das ist hier auch nicht schlecht langsam.
Ja, klar. Ich meine, wenn du nach Samui guckst, ist das irgendwie immer noch so ein mahnendes Beispiel. Mal gucken, ob Pangan es so weit treibt wie auf Samui, ne? Da ist ja auch alles stackt oder Phuket. Und da hast du dann auch wirklich so ein Abgasding. Und das hast du auf Bali. Was mich dann noch genervt hat, waren so die sogenannten Bali Dogs. Die stehen so nachts auf der Straße, hast du in Thailand ja auch. Aber die sind echt aggressive, die sind gefährlich, ey. Wenn die dich verfolgen, die wollen dich runterreißen von dem Moped.
Ja, gerade so, okay, krass.
Ja. Plus Semenyak, nee, beziehungsweise dann gibt es ja U-Boot und dann gibt's, komm gerade nicht auf den Namen, wo auch viele Coworking Spaces sind. Genau, Canggu. Und das kam dann auch immer mehr zu so einem Party-Place, weil die Australier gerne dahin fliegen zum Abfeiern und zum Party machen, wie die Deutschen nach Mallorca, fliegen die gerne nach Bali. Und das hat sich dann immer mehr so vermischt, auch mit Saufi. Und das war der Wein war dann auch nicht mehr so wie am Anfang. Dann sind wir wieder bei dem Thema. Letztens habe ich mich auch mit Yara unterhalten, so, ja, wo ist denn das so der Place to be, wenn man so viele Optionen hat, theoretisch die Freiheit überall zu sein. Und trotzdem kommt man da nicht so auf die eierlegende Wollmilchsau.
Ja, und jetzt mal gerade hier meine Kamera ausgegangen. Mach die mal kurz auf. Also ich meine, wir haben ja auch in den letzten 5 Jahren viel ausprobiert, ne? Waren jetzt in Portugal, in Tulum, in Brasilien und Guatemala, also diese ganzen Spiritual Bubbles eigentlich ausgecheckt. Und ich meine, es hat alles seine Vor- und Nachteile irgendwo.
Lago Atitlan war dir?
Ja, Lago Atitlan. Wunderschön, wunderschön, wirklich. Aber wie gesagt, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Es ist halt sehr kompakt, sehr klein. Es gibt kein Meer. Das war so der größte Nachteil.
Ja, eigentlich. Das fehlt dann. Und was war bei Tulum? Was hat da nicht so gepasst für euch?
Oder für dich? In Tulum war der war der Vibe schon sehr touristisch, muss ich sagen. Also wir waren zwar im Pueblo, sind dann, also der Beach Contest ist ja auch nicht wirklich affordable, ne? Also gerade wenn du da long term bleibst. Und das ist mir alles so in so eine Richtung gegangen, okay, wenn du nach links fährst zum Beach, da sind die Locals und nach rechts, da ist dann halt so dieser Boulevard, wo du teilweise irgendwie Mindestverzehr hast, um am Strand überhaupt zu chillen. Und Party hier, Party dort, Boutique hier, Boutique da. Und das hat mir gar nicht gefallen. Auch so dieses, wir sind halt immer eine halbe Stunde an den Strand gefahren. Wenn wir Pech hatten, haben wir uns noch zweimal irgendwie die Polizei und dann Militär rausgeholt und irgendwelche Kontrollen gemacht. Und ja. Nee, der Vibe hat mir nicht so gepasst. Ich fand es schön, wir waren ja auch ein halbes Jahr da. Es hat auch seine schönen Seiten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, da jetzt noch mal länger hinzugehen, tatsächlich.
Guck mal, ob ich die kann. Die Polizei ist da so scharf. Ist das dann mehr so ein Rip-Off für Touris? Oder manche sagen ja, da wäre wirklich irgendwie, würde was abgehen, dass es fast schon gefährlich sei für Touristen? Oder machen die eher ihr Ding untereinander, die Gangs?
Na, es ist schon, also ich glaube nicht, dass es von der Polizei oder von den Gangs so sehr gefährlich ist. Also muss ich jetzt aufpassen, was ich hier sage. Aber mich hat die Polizei dort abgezogen, ne, weil ich mal falsch irgendwo reingefahren bin und dann Fehler begangen habe, zu sagen, auf die Frage, ja, was machst du hier und wie lange bleibst du hier? Und ich so, ja, mal gucken, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht länger. Und dann haben die natürlich gedacht, so, okay, was ist mit dir los? Und dann hieß es dann mal schnell, okay, hey, wir können dich jetzt entweder mitnehmen oder du kannst dein Motorrad bei der Polizei morgen abholen oder du gibst uns jetzt hier halt ein paar Pesos und dann ist das alles cool. Das ist noch glimpflich, aber wir haben auch
Sachen... Haben die quasi vorgeschlagen?
Ja, vorgeschlagen, tatsächlich. Aber wir haben halt auch Sachen gehört, einfach, dass Leute in die Ecke getrieben wurden, zum Beispiel am Beach, so von der Polizei und dann abgezogen worden, Touristen. Ja, das ist halt, das ist happening, ja.
Kein cooler Vibe, ey.
Tulum ist halt ein hartes Pflaster. Wir haben auch einmal, war sogar in Tulum Straßensperre vom Kartell aus. Also durften wir, da waren, glaube ich, irgendwie Elections oder sowas, da durften wir wirklich nicht raus. Ne? Da war die Gefahr, dass es irgendwie Shootings gibt oder so. Das ist schon heftig, ey. Das ist in Thailand gar nicht.
Also das Kartell selber hat dann die Straßensperre gemacht oder was?
Ja, die haben die Touristenzentren, glaube ich, informiert und die Hotels und Airbnbs und sowas, die haben dann ihre Gäste quasi informiert, ne, darüber. Fand ich auch noch spannend, wie es so läuft.
Ah, okay. Ja, krass, das hast du in Thailand null, ne?
Ja. Aber hier in Tulum ist jetzt, in Tulum muss ich auch sagen, mir ist nie, oder uns, auch Nadja und mir, wir sind zusammen dort gewesen, ist nie irgendwie was passiert, so, ne? Bis auf das jetzt mit der Polizei, okay, das sehe ich jetzt nicht als krasser krimineller Akt.
Hast du auf Bali übrigens auch manchmal mit dem Rip-Offs, mit der Polizei, die sich da irgendwo in Gebüsch verstecken und dann rausspringen und dann, wenn du keinen Helm aufhast. Oder irgendwas finden die immer, wenn die wollen.
Ja. Aber du musst das ist so krass gewesen. Wir waren 5 Monate oder so da, es ist nichts passiert. Und dann haben wir hatten ein Motorrad da gekauft und dann hatten wir von dem Christian Bauer, den kennst du ja auch, von dem haben wir das Motorrad noch bekommen, weil der konnte es irgendwie nicht rechtzeitig von verkaufen, hat es uns geschenkt. Und dann hatten wir so zwei Motorräder.
Wie cool.
In einer Garage, ne? Also so eine offene Garage halt vor unserem Airbnb mit Kameras und Licht und mitten in so einer Neighborhood, La Villetta. Und ja, am nächsten Tag war einfach das Motorrad weg, eins von denen so, ne? Das war das erste Mal, dass ich so über Nacht. Und das Lustige war, davor war ich in Cancun und musste meinen Pass verlängern. Ja, und dann hatte ich dann so eine Deutsche dort in der Passbehörde sitzen und die sagt, was, du kommst aus Tulum, oh, das ist passiert. Und dadurch war das so alles in meinem Feld auf einmal drin, so die bösen Gangster in Tulum. Ja. Am nächsten Tag ist das passiert. Und das fand ich auch so krass einfach, ne? Weil wenn es dann im Feld ist, dass es sich dann auch irgendwie so manifestiert, wenn du nur so die Gedanken dorthin lenkst, ne?
Ja, Tony Robbins sagt ja auch, what you focus on, that expands. Und das geht natürlich in beide Richtungen so.
Ja, yes, safe. Und krass,
das ist ja immer alles verfügbar auf der Erde.
Ja.
Immer. So, wenn wir jetzt zu lange darüber reden, dann manifestiert man vielleicht noch irgendwas in die Richtung so. Ja, cool. Für dich geht's jetzt nach Deutschland?
Ja, 3 Monate Deutschland und dann wieder zurück nach Thailand tatsächlich. Ja.
Was hast du für Feelings so im Verhältnis zu Deutschland? Wie lange bist du schon weg?
Ja, seit letzten August, also fast ein Jahr, bin ich jetzt weg. Also ich war nur kurz in Berlin dann. Das war too much, wirklich. Wir haben gedacht, wir bleiben mal kurz in Berlin. Ging nicht. Nee, es war von dem Vibe her auch so post-Covid, so war irgendwie nicht so geil. Mit den ganzen Massenzombies und nee,
Immer
es war
noch
zu hart irgendwie. Ne? Und dann
letztes
haben wir uns
Jahr,
entschieden, nach Pangan zu gehen. Und
ja.
hier war ja wirklich alles aufgehoben, war alles cool. Aber ich habe jetzt eigentlich ein gutes Gefühl. Aber es ist aber auch, weil ich weiß, ich bin in einem guten Umfeld. Ja? Ich mache zwei Retreats für Markus Garbo, den kennst du ja auch, vom Vocation Club. Und da weiß ich, da bin ich einfach mit coolen Leuten,
Ja.
ne, und geilem Mindset und so weiter. Aber ich habe auch schon von Menschen halt gehört,
Ja.
so, ne, wenn du dann halt in so die krassen familiären Strukturen wieder gehst und mit den Umfeldern und Freunden von früher und so, dass es auch manchmal recht fordernd sein kann. Aber das war bei mir bisher, ja, Gott sei Dank nicht so.
Noch nie? Also hast du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern oder besuchst du die einfach nicht?
Nein, ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Mein Vater kenne ich nicht tatsächlich. Oder ich kenne ihn schon, aber ja, es ist eine krasse Story. Wenn du willst, kann ich die auch kurz scheren. Also
Ja,
wenn es für
mach.
dich okay ist.
Ja, voll.
Ich bin ohne Vater
Interessiert mich.
aufgewachsen tatsächlich und habe immer wieder so diesen Gedanken gehabt, so okay, ja, irgendwie muss ich das ja mal lösen und so, muss da meinen Frieden mitmachen. Und habe mich immer wieder mit dem Thema
Warte
so ein
mal,
Stück
der war
weit.
schon weg.
Ja,
Der
genau.
war schon weg, als du geboren wurdest.
Ja, dann
Also
eine
noch
andere
während der Schwangerschaft ist er
Familie.
abgehauen.
Ja, nee, hat eine andere Familie auch. Und genau. Und das war so ein Thema, so ein Live-Thema, Live-Topic so ein bisschen. Aber ich hatte eine tolle
Also, der hat im
Mutter.
Grunde
Und
deine
ich,
Mutter verlassen.
richtig, richtig, richtig. Ja. Und
Ja.
ich habe eine tolle Mutter, weiß, mit der ich ein super Verhältnis und die hat auch alles gegeben, aber es ist natürlich,
Ja.
ne, es fehlt ein Stück weit die Energy, wie du dir vorstellen kannst. So.
Weißt, kannst du
Und
dich noch erinnern, wann dir so das erste Mal bewusst wurde, dass da jemand fehlt? Dass normalerweise, Anführungsstrichen, normalerweise irgendwie in anderen Familien dann Mutter und Vater am Start waren und bei dir jetzt nur die Mama?
ja, also meine Mutter ist ja relativ offen damit umgegangen und ich habe ihn auch erst ab und zu auch vorbeigekommen und ja, hat so Geschenke mitgebracht und sowas, aber nur ganz, ganz kurz und auch mehr so aus einer Energie von, okay, muss halt, ne? Das habe ich schon als Kind gespürt. Und dann siehst du natürlich, ne, in der Grundschule bist du halt so der komische Dude ohne Vater, so, ne? Und bist dann bei deinen Freunden und das sind also intakte Familien und das hat. Da kam
Nach
schon
außen. So,
unbewusst, aber auch
ja.
solche Traumata ist einfach, ne, zum Vorschein. Und
Ja.
das Spannende ist ja,
Ja.
ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit Männerarbeit, mit Menswork auch. Das war auch so mein Weg auch in diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, wenn du es so willst. Und habe da schon immer so das Thema versucht
Warte mal
anzugehen.
ganz kurz. Warte mal ganz kurz, Robin, wenn du sagst, da kam ein Trauma. Also was genau hat das ausgelöst? Dass du vielleicht ein Fehler bist oder nicht gut genug und nicht geliebt worden bist oder dass das irgendwie an dir lag, dass er nicht da ist? Oder was für Gedanken kamen da zum Beispiel hoch?
Nicht mal so diese Gedanken. Es war nur eher so eine Fragestellung, so, warum habe ich halt keinen Vater und andere haben einen Vater. Ja, was ja immer noch nicht bedeutet, dass die ein
Okay,
intaktes
klar.
Familienverhältnis haben. So, ne? Aber es war, meine Mutter ist ja, wie gesagt, auch sehr, sehr ehrlich mit mir einfach gewesen und mir hat ja nichts gefehlt in meiner Kindheit. Also ich hatte eine tolle Kindheit auf jeden Fall gehabt. Aber das war schon ein Thema, das schwingt halt mit. Ja, ganz klar. Und ja, über diese Männerarbeit bin ich da immer mehr in die Heilung gekommen. Werde auch jetzt nochmal auf ein Retreat gehen in Berlin Ende Juli, wo ich da auch nochmal sehr, sehr viel klären werde, bin ich mir sicher.
Erklär mal bitte so ein bisschen, was in diesen Man-Cycles abgeht. Ich war noch nie Part von so einer Männergruppe. Ich habe einmal, da waren wir in einem Osho-Center, da haben die, glaube ich, gerade ein paar Übungen gemacht und haben so rumgeschrien, Oberkörper frei. Was ich mich frage, geht's irgendwie darum, mehr in die maskuline Alpha-Energie zu kommen? Weil es ja doch in den letzten Jahren, gerade wenn man dann auch spirituell wächst, viele so den Weg dann fast den Pendel so sehr weit in die feminine Energie, wenn wir immer beide Energien in uns das Pendel so ausschlagen lassen, um das wieder ein bisschen einzunorden? Oder geht es darum, irgendwie noch weicher und noch mehr feminine Energie zu integrieren und noch feinfühliger und sensitiver zu werden als Mann.
Ich denke sowohl als auch, aber es kommt natürlich sehr auf die auf den Facilitator an, der diese Men's Circles macht auch. Und ich habe da verschiedene Erfahrungen gemacht. Und häufig geht es halt um diese Archetypen, ne, dass du mit den Archetypen arbeitest, also den, der Liebhaber, der Magier, der weise Vater und so weiter. Und da machst du dann verschiedene Übungen, gehst viel in Meditation
rein. Hat jeder, warte mal ganz kurz, hat jeder immer alle Archetypen oder ist das irgendwie astronomisch bestimmt, astrologisch?
Nein, also du hast all diese Archetypen in dir, ja, und die sind halt zu einem gewissen Potenzial einfach aktiviert oder nicht aktiviert. Und du kannst halt damit arbeiten, ne? Zum Beispiel mit dem Zauber des Magiers auch, ne? Und dass du auch da zum Beispiel Dinge kreierst, wie zum Beispiel im Business oder als Unternehmer. Aber dann geht es auch um den Liebhaber, ja? Dass du dann auch deine Frau oder die weibliche Energie damit arbeitest und und den Raum hältst dann auch für die Frauen zum Beispiel. Darum geht es auch. Also es geht nicht nur darum, okay, ich ziehe jetzt mein Hemd aus und ja, und mache da einen auf Uga Uga und ich bin ein harter Typ. So, im Gegensatz. Ja, es wird wirklich viel auch in die Emotionen hineingegangen. Ich habe so viel geweint, so viel geschrien, so viele Dinge einfach gelöst in diesen Zirkeln und wurde dann einfach von den anderen Männern auch gehalten in dieser Energie. Ohne Bewertung. Ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Du hast so einen Sacred Space, wenn du möchtest, um deine Safe Männlichkeit Space. Zu erforschen. Aber auch deine weibliche Seite zu erforschen. Ja, du hast ja schon richtig gesagt, wir haben ja beides. Und die ist zu unterschiedlichen Graden halt ausgeprägt. Es kommen auch manchmal voll die Alpha-Männer rein, wo es dann vielleicht mehr so darum geht, auch wieder zu ihren Emotionen zu connecten, also wieder mehr in die weibliche Energie auch zu kommen. Dann ist dann vielleicht auch manchmal so Mutter-Söhnchen-Energie, ne, wo überhaupt gar noch nie eine Freundin gehabt oder eine sexuelle Beziehung oder sowas, wo es dann mehr dann mal reingeht, okay, mit deiner sexuellen Energie zu connecten und zu arbeiten. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich und wird auch an die Teilnehmer dann angepasst. Ja.
Und was konnte das dann bei dir an Heilung auslösen mit dem Vaterthema?
Also ich habe viel Vergebungsarbeit tatsächlich gemacht, aber ich habe es nicht immer so wirklich geführt. Also dieses Briefe schreiben zum Beispiel und in Meditation gehen, wo es mir jetzt erst richtig viel geholfen hat, war eine Hypnose-Session tatsächlich, wo ich diese ganzen Sachen integrieren konnte und dann wirklich meinem Vater aus tiefstem Herzen vergeben konnte. Und aber die Männerarbeit war so ein Stück weit ein Fundament, ja, wo ich auch immer noch mit arbeite. Und die hatten mir da diese Tools einfach auch an die Seite gegeben. Und die habe ich halt auch wirklich gebraucht. Ein wirklich sehr guter Freund von mir ist auch Männercoach. Und mit dem hatte ich auch einen Podcast zusammen. Der ist in meiner Männergruppe. Ich habe auch eine Männergruppe, die ich online leite eigentlich mit anderen zusammen leite, die ich initiiert habe. Und da geschieht immer sehr, sehr viel Heilung. Und das habe ich gebraucht, weil was letztes Jahr passiert ist, ich habe Kontakt zu meinem Vater aufgenommen. Ich habe das erste Mal, dass ich das so auf einem Podcast share tatsächlich. Ich habe Kontakt zu meinem Vater aufgenommen. Danke. Und es war ein sehr, sehr kurzes Telefonat. Ich habe seine Telefonnummer rausbekommen und erst hat er gefragt, okay, wer ist da? Dann habe ich gesagt, dein Sohn Robin ist da. Und dann hat er gesagt,
krasser Moment.
Dann habe ich gesagt, hey, ich würde gerne mal mit dir sprechen. Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die ich dir gerne sagen würde und ob wir uns nicht mal treffen können. Und er hat gesagt, nein, er will das nicht und ich soll bitte nicht mehr anrufen und aufgelegt.
Ja. Oh, krass.
Ja, und das war dann für mich natürlich ein sehr,
wie viele Jahre war das?
Und als ich mit ihm gesprochen habe, das war bestimmt mehr als 15 Jahre her oder so. Ja, vielleicht sogar noch mehr, vielleicht sogar 20 Jahre.
Ja. Ja. Hast du dich bewusst für das Telefonat entschieden? Also kann es vielleicht sein, dass er sich hat überrumpelt gefühlt? Oder wolltest du einfach echt sensen, wie er in dem Moment darauf reagiert? So.
Kann sein, dass es ein Stück weit überrumpelt geführt hat, aber die Frage ist halt so, ne, es war meine einzige Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Ne? Ich hab schon mal über E-Mails versucht und so weiter und ich habe es auch schon mal.
Ach, hast du?
Ja, also ich habe wirklich viele Sachen versucht, wie gesagt, auch Vergebungsarbeit ohne ihn zu involvieren. Und dann hatte ich in einem Gespräch eben mit meinem guten Kumpel Alex Wirtel, der auch Männercoach ist, aber ich gesagt, hey, ich glaube, ich will das jetzt machen. Ja, ich will jetzt wirklich so diesen Step gehen und mehr als verlieren kann ich nicht. Ja. Und Und es war für mich wichtig, ja, die Klarheit auch einfach zu haben, okay, dann ist es jetzt halt mein Ding, was ich alleine mit mir klären darf.
Ja. Boah. Ja, danke, dass du das geteilt hast, Mann. Aber ja, Klarheit hilft immer, oder?
Definitiv. Und ich, und es gab jetzt viel in diesem Jahr oder was auch nach diesem Telefonat passiert ist. Ich hatte auch hier tatsächlich auf der Insel eine Ayahuasca-Zeremonie vor ein paar Monaten mit dem Bird Stripe, kennst du ja auch.
Wahnsinn. Mit dem Tony Morrison.
Ja, mit dem Tony.
Ist geil, ne?
Richtig, richtig krasse Zeremonie, aber auch eine sehr harte Zeremonie für mich gewesen, vor allem im zweiten Teil, wo dieses ganze Thema nochmal nach oben kam. Und wo ich es wirklich
nicht
wirklich...
Wo die so schöne Musiker sind, ne?
Ja, die Musik, die Zeremonie, dieses Spaceship und diesen Raum, den die da kreiert haben, ne? Keine Frage, das war der absolute Wahnsinn. Aber in dem zweiten, nach dem zweiten Cup, ich habe mich bewusst für den zweiten Cup entschieden, weil ich gemerkt habe, okay, da ist irgendwas und ich will da tiefer reingehen.
Oh, das war so heftig bei denen.
Ja, ja, Shipibo-Medizin halt, ne, aus dem tiefsten Urwald in Peru. Und ich konnte es nicht halten.
Ich kann mich auch noch erinnern, Alter, ich konnte kaum laufen und bin da hingekrochen, weil der Toni meinte so, egal so, auch wenn ihr denkt so, vielleicht braucht ihr den nicht, versucht mal den zweiten Cup noch zu nehmen, so.
Ja. Ja,
also am Ende.
Ja, Nadja hat nicht genommen, ich kann mich noch erinnern. Sie hat die Party gehabt, sie hat schon getanzt die ganze Zeit, sie hat eine schöne Zeremonie gehabt. Ich habe den zweiten genommen, habe mich dafür bewusst entschieden, aber ich konnte die Energie nicht halten. Mhm. Es war echt krass so. Ich habe mich wie gewindet, wie so ein Wurm auf meiner Matte, habe immer wieder versucht, mich aufzurichten, bin wieder zurückgefallen und ich habe gesagt, nein, ich kann nicht. Mm. Das war die ganze Zeremonie war eine krasse Initiation für mich. Ich habe danach auch noch mit einem anderen Facilitator dann auch gesprochen darüber und habe dann nochmal ein Kambo gemacht ein paar Tage danach. Und das hat so diesen ganzen Prozess jetzt auch richtig in Fahrt gebracht. Ja, ich habe jetzt gerade sehr, sehr viel Heilarbeit in die Richtung gemacht, habe auch mich mit Tantra ein bisschen mehr beschäftigt, habe mich ein bisschen mehr mit Hypnose beschäftigt, werde jetzt nochmal auf dieses Männer-Retreat gehen und ich glaube, in Deutschland wartet da nochmal ein sehr, sehr großes Heilpotenzial auf mich in der Sache.
Ja. Wow. Danke fürs Teilen, Mann.
Ja, deswegen finde ich es so toll, dass du als Vater als Conscious Dad so gut vorangehst und es ist super inspirierend und auch was du in deinem Podcast teilst, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die Männer da draußen. Und ja, vielen Dank dafür.
Ja, gibt sein Bestes, ne? Also es ist wahrscheinlich.
Ja, klar. Er hat auch sein Bestes gegeben, wahrscheinlich in diesem Moment. Ne?
Wollte ich gerade sagen, ne? In der jeweiligen Consciousness. Ich hatte ja zum Beispiel auch eine harte Zeit. Lange Zeit quasi mir selber zu vergeben für meine Drogen und Party und Alkoholexzesse früher und Gewalt. So. Kennst du wahrscheinlich auch, wenn man dann sein erstes Awakening hat und sich bewusst macht und reflektiert, was damals passiert ist, ist es voll schwer, diesen Anteil erstmal zu sehen und zu akzeptieren und dahin zu schauen. Das war auf jeden Fall auch Work. Das war auf jeden Fall auch harte Arbeit und was mir damals geholfen hat, war dann zu verstehen, dass ich einfach auf einem anderen Bewusstseinslevel unterwegs war. Mit der Consciousness, mit dem Bewusstsein heute würde ich keinen mehr, also nicht mehr die Sachen machen, die ich damals gemacht habe, die dann oft in PG, Polizeigewahrsam und so geendet sind oder Ausnüchterungszellen. Aber damals, zu der Zeit, war das einfach auch mein Umfeld, war so konditioniert, wie ich es war und von daher habe ich das dann auch ein Stück weit verstehen können. Also nicht gutheißen, was damals passiert ist, aber ich habe irgendwie verstanden, was das für eine Version von mir gewesen ist und warum die so war.
Ja, und das hat es natürlich auch gebraucht, damit du jetzt zu der Person geworden bist, die du jetzt bist. Ja, das sind alles diese Fraktale in unserem Leben. Ja.
Mhm. Und ich will ja nicht sagen, dass alles Kacke war. Das war zum Beispiel, wir haben ja gerade über Bird Tribe und Aya, ich habe das erste Mal Ayahuasca auch mit dem Bird Tribe gemacht. Eine der ersten Erkenntnisse, also das erste Mal Aya getrunken und ich habe direkt connected mit der Medizin, ich glaube innerhalb von 10, 20 Minuten kam dann so ein Vergebungsding wirklich, wo ich ein Flashback hatte, wo ich dann auf einmal im Poison Club Düsseldorf Hauptbahnhof, so ein heftiger Techno-Drogenschuppen, auf der Toilette stand mit meinem besten Kumpel. Wir haben uns, glaube ich, das erste Mal Teile geklinkt, also Ecstasy genommen, an dem A, und standen vor dem Spiegel und haben uns so gefreut wie kleine Kinder, dass unsere Pupillen so riesengroß waren. So Tellerpupillen kennst du wahrscheinlich auch. Wir sind nicht mehr klargekommen. Wir hatten so einen Lachflash und ich hatte so eine Freude. Und dann kam das durch in der Zeremonie und ich habe so laut gelacht, weil ich dann hinter den Stefan und mich gesehen habe und dachte so, wow, ey, eigentlich der Moment, das Gefühl in dem Moment war richtig geil.
Ja.
Also es gab richtig schöne Zeiten und es waren belastbare Freundschaften dabei. Und ja ich habe viel Selbstbewusstsein damals gehabt und bis heute noch habe ich das in mir und viele Dinge, Teilfragmente, wie du schon sagst, so führen ja immer zu der Version, die du dann heute bist. Von daher konnte ich da echt gut vergeben.
Ja, und ich glaube auch so, gerade so diese Wirkstoffe und Substanzen, wenn man das jetzt mal so nennen möchte, haben ja auch unsere Biochemie zu einem bestimmten Zeitpunkt auf eine bestimmte Art und Weise verändert und vielleicht auch irgendwelche Potenziale in unseren Zellen oder in unseren Genen und in unserer DNA geöffnet dafür, dass jetzt diese Transformation so weit voranschreiten konnte in unserem Leben. Also das glaube ich wirklich, bin ich fest von überzeugt. Was natürlich jetzt nicht heißen soll, klingt euch alle irgendwelche Ecstasys rein.
Das jeder ballern soll jetzt.
Ja, ich meine, da sind wir hier dafür da, um euch zu sagen, dass es da auch effektivere Methoden gibt, zum Beispiel mit dem Atem oder mit Meditation und mit anderen Dingen. Aber für mich war es wichtig und ich habe diese Zeit, ähnlich wie du, ich denke da oft dran an die Zeiten mit den Freunden und verballert und Party und getanzt bis früh am Morgen und oder bis Mittag und nächsten Tag. Und alles gut.
Mega, hat's verscheppert. Und diese After-Hours dann noch den ganzen Tag irgendwo abzugammeln und abzuhängen so und du denkst, das Leben geht nie mehr zu Ende. Der Moment, der wird nie mehr vorbeigehen und irgendwie... Ah, schon krass.
Ist halt also krass.
Du hast auch gut geballert, oder?
Ja, ich meine, es ist auch krass, wie der Körper das abkann. Ne? Ich meine, mittlerweile würde es wahrscheinlich nicht mehr gehen, Gott sei Dank so, weil wir jetzt viel bewusster auch sind und weil wir viel mehr connected auch zu unserem Körper sind. Vielleicht hast du das damals in dieser Teenager-Zeit gar nicht so krass gehabt, oder? Oder Anfang 20s. Ich musste damals aus Berlin raus, habe ich damals schon gesagt, wo wir auf dem Podcast gesprochen haben. Für mich war es zu viel. Ich habe meine Ausbildung da gemacht, habe in der Gastronomie gearbeitet. Ich konnte, wenn ich wollte, jeden Tag mindestens zweimal feiern gehen. Nee, das war, da musste ich dann irgendwann die Reißleine ziehen und sagen.
Zu krass, ne?
Ja.
Ja, ich wäre, glaube ich, auch völlig abgestürzt in Berlin, wenn ich nicht damals schon mit Yara zusammen gewesen wäre.
Ah, schön.
So.
Ja.
Ja, das ist. Ich wollte gerade noch was dazu sagen. Ja. Ah ja, genau, wo du sagst, man konnte das besser ab. Ja, zum einen. Kann man sich ja, glaube ich, auch echt ein bisschen konditionieren, so, oder es ist ja auch so ein abnehmender Grenznutzen, ne? Es ist ja auch erwiesen, dass man dann immer mehr braucht, um diese Effekte dann zu erzielen. Das heißt, umso mehr konnte man dann auch irgendwann konsumieren und auch trinken. Und ich weiß noch, ich war damals beim Bund mit 19 und manchmal war, damals habe ich eigentlich nur Alkohol gemacht und bis 5 Uhr morgens gesoffen, nee, bis 3 oder 3:30, glaube ich, gesoffen und um 5 war Dienstantritt. Wir standen einmal unter der kalten Dusche und dann ging es wieder und ich konnte voll durchziehen den ganzen Tag wieder. Es ist heute unvorstellbar.
Ja, es ist schon krass. Ich denke auch immer wieder, was der Körper ab kann. Wir haben ja teilweise 2, 3 Nächte nicht gepennt, ne? Und Party und so weiter. Aber ja, ich glaube, es, wie gesagt, um nochmal darauf zurückzukommen, es hat es einfach gebraucht, um auch sich zu öffnen, vielleicht für alternative Wege. Ja, um vielleicht nicht so stuckt zu sein, auch in seinem Mind. Ich meine, die Substanzen haben uns natürlich auch früh schon aus dem Mind rausgeholt. Also ich bin mir sicher, du hast vielleicht auch mal irgendwie einen Bad Trip oder sowas gehabt. Und das sind halt schon Erfahrungen, die was machen mit einem, ne? Mit der Seele natürlich auch, ne?
Ja, vor allem jetzt runterkommen, ne? Wenn du dann da liegst und du kannst nicht pennen und hast düstere Träume, fühlst dich so allein und verlassen und alles ist so sinnlos und du machst irgendwie zum tausendsten Mal mit dir selber einen Vertrag, dass du nie wieder trinkst oder Drogen nimmst so und dann true enough, Freitagnachmittag oder Donnerstag bist du schon wieder heiß aufs Wochenende und dann geht's wieder los. So oft diese Schleifen gedreht, ey.
Ja, und ich meine, Wir haben jetzt natürlich viel von so Drogen gesprochen, ne? Aber es gibt natürlich dann auch die anderen Süchte, in denen immer noch sehr, sehr viele Menschen auch verfangen sind, denke ich. Und das sind einmal die körperlichen Süchte auf der einen Seite, aber dann vielleicht auch solche mentalen Süchte, zum Beispiel nach Ausreden oder nach, oder auch vielleicht auch, dass es in so eine Richtung geht, okay, ich bin gar nicht mehr bereit, irgendwie aus meiner Komfortzone rauszugehen, Dinge zu erleben. Also die Sucht so nach dem Normalen, die Sucht nach Ruhe. Und ich glaube, Sucht ist ein Thema, was uns als Menschheit einfach immer begleiten wird. Und es ist ja Sucht, wir suchen, wir sind die Suchenden. Und die Sucht, ich glaube, wenn man das einmal gemastert hat, das Thema, ja, und oder besser versteht, vielleicht kann man es nicht komplett mastern in allen Belangen, aber wenn man es einmal richtig versteht und damit arbeiten kann, dann ist man wirklich so auf diesem Weg dann auch hin zu dem, was du denn finden sollst in deinem Leben. Oder was dich finden soll.
Ja, also siehst du das so, dass es dann eher immer ein Ausflucht oder ein Ausweg oder ein Negieren von einer anderen Realität ist, um da nicht hinschauen zu müssen? Oder
Ja,
warum verliert man sich in Süchten?
definitiv. Also Alkoholsucht ist ja der Klassiker, ne? Was wollen die Alkoholiker eigentlich? Sie wollen Verbindung. Deswegen funktionieren dann auch so anonyme Alkoholikertreffen zum Beispiel so gut. Weil es ist ja das Craving nach Verbindung, ne? In den Bars, in den Clubs und Lachen mit anderen Menschen. Alles das, was man vielleicht in
Gesehen
seinem
werden.
Alltag nicht erlebt, ja? Oder sich nicht erlaubt. Ja.
Ja,
Und daher,
Freundschaft.
ja.
Also, ja, und die Hemmschwelle sinkt so ein Stück weit, ne? Das wahrscheinlich ein Stück weit spielt auch rein, denke ich mal, dass die Menschen an sich sehr klein gemacht werden, die Seele darunter leidet, sich nicht frei entfalten zu können. Und durch dieses Verlangen nach Verbindung und Connection, was aber dann quasi in der Matrix, in der 3D-Welt, in der sober, in der nüchternen Welt sehr unterdrückt wird, auch durch gesellschaftliche Normen und Etikette, hilft dann manchen und vielen Menschen wahrscheinlich, darüber hinwegzugehen und Hemmungen sinken zu lassen und dann ja, vielleicht sogar auch wieder ein Stück weit mehr ihr True Self zu werden.
Ja. Deswegen triggert es uns halt auch
Und im Worst
so
Case dann aber
krass.
alle Hemmungen fallen, im Worst Case dann aber alle Hemmungen und Etiketten und Konditionierung fallen lassen und dann ein absolutes Monster werden.
Okay, also ohne das Monster jetzt, da wollte ich gerade sagen, gab es ja jetzt gerade ein prominentes Beispiel hier auch auf Kopangan. Aber das fand ich halt auch spannend, so, ne? Dass wenn man Menschen sieht halt in diese, ich will nicht sagen Süchte, aber in dieses Erwachen vielleicht auch sich komplett hinzugeben und einfach drauf zu scheißen, was andere denken von einem, dass das so krass einfach triggert, ne? Dass die Menschen das aber auch so verurteilen, weil sie es teilweise wahrscheinlich selber nicht leben können oder wieder sich nicht erlauben, das zu leben. Und dann so dieser Gossip einfach entsteht, der uns ja alle so beschäftigt. Und deswegen funktionieren ja auch solche Zeitungen so gut, ne? So Bunte und so weiter. Also nicht für uns, aber ne, für Menschen, die halt diesem Gossip auch
Ja,
süchtig
es ist
sind.
klar, das ist natürlich auch, um selber nicht hinschauen zu müssen bei sich. So, wann freut sich ein
Yes.
Dicker, wenn er noch einen Dickeren sieht? Hat man früher mal gesagt so.
Ja. Wie kommen wir da raus, Markus? Wie kommen wir in die Upward
Oder
Spiral?
noch ein letztes Beispiel, glaube ich, diese ganzen, was hat man früher gesagt, Hartz IV TV oder so, wo es dann immer ging um, ich weiß nicht, wie die Sendungen hießen, aber es gab so Serien, wo wirklich so, die
Big
einfach nur
Brother.
Hilfe brauchen, so sozial, wirklich so Sozialhilfeempfängerfamilien, die komplett am Ende waren und da wurde dann die Kamera drauf gehalten, nur damit
Ja.
sich dann der Durchschnitts-Otto-Normalbürger mit seinen eigenen Sorgen nicht beschäftigen muss und mit dem Finger drauf zeigen kann und sagt, guck mal hier, ey, haha, dem geht's ja wieder viel schlechter. Ja, krasse Gesellschaft. Ja, wie kommen wir da raus? Work, 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 Shadow Work. Also nicht aufhören mit dem Work an dem Punkt, wo dann vielleicht, ich glaube, du meinst gerade den Julian Zietlow, wo dann manche ankommen und sagen, okay, ich bin jetzt frei, ich bin Gott, ich hab alles ausgefiggert, die Matrix, ich weiß, wie die Welt läuft. das glaube ich jedem dann auch schon mal passiert, so ein bisschen dieses Spiritual Ego, was dann rauskommt, das Entitlement, dass man mehr checkt und rafft als andere und da aber nicht aufhört und gerade dann erst recht seine eigenen Schatten anschaut, um die beste Version von einem selber zu sein und inclusive dann auch die anderen wieder an die Hand zu nehmen und zu vereinen und walk each other home, brothers and sisters. Ich glaube, das könnte ein Weg sein. Ja. Was denkst du?
Ja, 100%, was du sagst. Und ja, einfach so die Inner Work einfach zu machen, ne? Sich auch bewusst triggern zu lassen, ja, aber dann halt nicht in diesen Reaktionsmodus zu verfallen. Weil ich sehe immer noch viel zu viele Menschen, auch mit denen wir arbeiten, zum Beispiel im Reaktionsmodus, ne? Und da entstehen ja dann auch diese Süchte draus, wenn du so möchtest, ne? Wenn wir die ganze Zeit nur am Reagieren sind, wenn dann irgendwas uns präsentiert wird vom Leben, vom Umfeld und so weiter, dann klar schnappen wir zu, sind wir direkt attached dazu. Egal, ob es jetzt Drogen sind oder materielle Geschichten, keine Ahnung, es gibt ja so viel. Und ich glaube, wenn wir die Inner Work machen, wenn wir in die Meditation gehen, wenn wir mit unserem Körper arbeiten, wenn wir mehr Verbindung zu unserem Körper aufbauen und dann immer mehr Platz bekommen zwischen uns, dem Trigger und die Reaktion darauf. Ja, weißt du, was ich meine? Dann können wir wirklich frei sein, weil dann können wir uns wieder entscheiden. Dann können wir uns wieder entscheiden, so kurz rauszoomen und denken so, will ich das jetzt wirklich, will ich mich jetzt so entscheiden für diesen Weg? Meistens ist es ja dann eine Entscheidung auf irgendeine vergangene Version. Und du weißt es, ne? Du hast ja auch viel mit Dispenser gearbeitet, wenn du dich immer wieder da entscheidest so für deine Vergangenheit, dann wiederholt sich die Vergangenheit.
Ja. Deine alten Konditionierungen, Ängste, Süchte, Beliefs. So, und wir sind dann oftmals so konditioniert, dass man so auf Autopilot läuft. Ja. Wie du schon sagtest, ne? Dass man überhaupt nicht mehr diese Achtsamkeit in dem Moment hat und kurz innehält und überlegt, okay, ich kann entscheiden, ich kann neu entscheiden, ich kann jetzt wieder neu entscheiden, wie ich auf meine Mama reagiere, wie ich auf meinen Partner reagiere, wie ich auf ein bestimmtes Ereignis reagiere. Und in jedem Moment, das ist das Schöne, kannst du ja immer wieder neu für dich entscheiden, anders zu reagieren.
Ein anderer Punkt, der mir gerade noch eingefallen ist, ist, dass uns im Kollektiven, habe ich das Gefühl, also ich spreche jetzt von uns, sage ich mal, im westlichen Raum, ja, in den Industriestaaten sozusagen, ja, uns fehlt immer noch die große Vision für uns, für unsere Welt und für ein Miteinander in Harmonie. Ja, weil Können wir super gerne drüber sprechen, weil ich finde es super interessant, weil du ja auch mit den Yabanabas zum Beispiel gearbeitet hast, weil ihr auch dort wart, wir waren dort, wir haben viel mit indigenen Völkern auch Zeit verbracht und da siehst du einfach, dass diese Vision, ne, die ist klar, ne, von einer gesunden Welt, ne, mit dem gesunden Wald, mit gesunder Luft, mit Menschen, die glücklich sind, mit Naturverbundenheit, Sustainability und diese ganzen Werte einfach. Und ich glaube, uns ist das ein bisschen mehr untertrieben. Uns ist das komplett abhanden gekommen, diese große Vision zu haben für das Kollektive, wo wir überhaupt gemeinsam hingehen als Menschheit. Im Unternehmen hast du es ja genauso. Du hast eine Vision für dein Unternehmen, ne, und die musst du deinen Mitarbeitern natürlich schmackhaft machen und die musst du deinen Geschäftspartnern schmackhaft machen, sodass alle in dieselbe Richtung gehen und dass man dadurch eben wächst. Und genau das brauchen wir, glaube ich, auch für ein zufriedenes, harmonievolles Miteinander.
Ja, komplett. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die sogenannte First World, die sich selber entitled hat, dass sie die erste Welt sind, so komplett lost ist, wenn man mal schaut, wo so der Fokus hingelegt wird und welche Themen relevant sind. Da kann ich kann das nicht mehr greifen. Wo ich denke, so, es geht jetzt um, wahrscheinlich hat das auch eine bestimmte Relevanz, um Pronouns, Gender, Woke. Ich blicke da gar nicht mehr durch, was da alles abgeht. Und dann denke ich so, okay, für bestimmte Menschen oder vielleicht sollte es auch uns alle betreffen, hat das eine bestimmte Wichtigkeit und Bedeutung. Aber ist das jetzt so wichtig, dass das so viel Platz einnimmt, neben anderen Themen, die du gerade genannt hast, wie Sustainability, Awakening, die Welt zu einem besseren Ort zu machen?
Ich glaube, es ist Ablenkung. Ich glaube, es ist Ablenkung. Ja. Ja, sorry, wenn ich da jetzt irgendwem vielleicht vor die Karre fahre, so. Ja, das bedeutet ja nicht, dass ich irgendwie homophob bin oder sowas, bloß weil ich nicht in solchen Terms denke.
Aber allein, dass man das jetzt schon sagen muss, so, weißt du? So viele Leute haben Schiss, gecancelt zu werden. Das kann doch nicht mehr sein, ey. Das ist echt auch so eine Kultur der Angst, weißt du? Wenn du dann nicht direkt immer sagst, aber ich habe nichts, ich bin nicht homophob, ich habe nichts gegen Schwule, ich habe nichts gegen Farbige, ich habe nichts gegen, das ist ganz normal. Wir sind ja total liberale, weltoffene Weltenbürger, die überall unterwegs sind, total farbenfroh unterwegs sind, nach aller Couleur, mit jeder Couleur auch schon gefeiert hat in den Clubs, und trotzdem muss man das dann heutzutage immer wieder dazu sagen, weil man sonst schon Angst hat, in eine bestimmte Ecke gestellt zu werden, Mann. Oder wenn man Dinge hinterfragt oder reflektiert, dann kommt direkt so, bist du, wie sagt man das nochmal? Bist du Querdenker oder so, meinte einer letztens zu mir. Und hatte damit aber wahrscheinlich auch direkt so eine bestimmte Meinung, da, also mich in eine bestimmte Ecke gestellt oder so, ne? Ja. Und das ist irgendwie so.
Ja, surreal. Ja, das sind halt so, wir müssen weg von diesen Labels kommen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und hin zu und da kann ich nur immer wieder zu den indigenen Tribes gehen. So, we are one. So this basic principle of all nations. Ja, oder sollte es sein. Dass wir einfach wieder merken, hey, das, was wir machen mit uns selbst, hat einen Einfluss auf die Welt. Das, was wir mit anderen Menschen machen, das hat einen Einfluss auf die Welt. Das, was wir mit der Natur machen. Ja, und wir sind alle connected. Wir sehen es ja immer. Und das ist jetzt so ein spiritueller Spruch, so, ne? Sag ja, we are one and we are all connected. Ja, aber du spürst es ja auch, wenn du achtsam bist im Tag. Die Synchronicities, ja, dass vielleicht einer genau gerade denselben Podcast macht in einer völlig anderen Sprache irgendwo in Timbuktu. Yeah. Ne? Ja. But this shit is happening, you know? Und ich glaube, je mehr wir uns öffnen dafür, dass wir alle gleich sind und dass wir alle miteinander verbunden sind, desto schneller kommen wir auch wieder in diesen Kooperationsmodus hinein. Weil ich glaube, das ist, ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist es ganz wichtig, auch wenn es ums Business geht, wieder weg von diesem Lonely Wolf-Gedanken zu gehen und wieder mehr in die Cooperation rein. Weißt du, raus aus dem Konkurrenzdenken und der will mir irgendwas wegnehmen oder der macht irgendwas besser als ich oder schlechter als ich, sondern hin zu, wie macht er es? So, geil, okay, kann ich lernen. Ja.
Voll. In dem Modus bin ich mittlerweile auch, also komplett.
Ja,
spür ich. So weit es geht, Widerstand abzubauen. Und zu surrendern, was nicht heißt, sich ergeben oder aufgeben, aber einfach auch Widerstand aufzugeben, doch, also den Widerstand aufzugeben. Und wenn jemand eine andere Idee hat, aus irgendeinem bestimmten Grund, hat derjenige oder diejenige gerade diese Idee, und warum nicht einfach mal dieser Idee nachgehen und nicht immer mit dem Ego gegen irgendwas zu sein, sondern für und miteinander neue Dinge kreieren. Darauf habe ich jetzt auch voll Bock. Ja. Und komplett auch den Druck daraus zu nehmen, dass man jedes Business bis zum Ende strategisch durchgeplant hat oder Strategien dafür hat oder Funnels aufsetzt, bestimmte Informationen zurückhält, und die gibt es dann nur in der höheren Preisklasse oder whatever. Deshalb fühlt sich das gerade irgendwie voll gut an, diesen Podcast komplett ohne Pitch, ohne Intro, ohne Outro, einfach als One-Taker für die Welt zu machen und wieder rauszuhauen.
Geil. Ja, finde ich super. Ja, ist wichtig, und es braucht mehr so komplett Real Talk und authentische Podcasts einfach. Und das ist auch eine Entwicklung, und ich glaube, das ist der nächste Step.
Ja,
weil wenn du
nach Amerika... Wenn ich noch überlege, wie ich angefangen habe.
Ja, gut, ist alles ein Prozess, ne? Das ist ja bei mir genauso.
Ja.
Ich fand es halt immer spannend, so, weißt du, wenn ich die Amerikaner gesehen habe, so, ne, so ein Aubrey Marcus oder von mir aus auch so ein Russell, wie heißt er noch? Jetzt habe ich den Namen vergessen, der mit so
Russell Branch oder Rogan.
Ja, genau. Also einfach so diese authentische Kraft einfach im Talking, so, ne? Und hier mal ein Lacher und da mal nicht so ernst genommen und hier mal versprochen und da mal, ne? Und Und da können wir uns so viel einfach davon abgucken. Ja, weil in Deutschland ist auch die Podcast-Szene immer noch so, ne, zack, 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 strukturiert, durchgeskriptet und nachher dann so. Ich habe letztens auf einer Vacation hat einer zu mir tatsächlich gesagt, so, ich könnte keinen Podcast machen, ich müsste alles komplett skripten, ne, damit ich immer genau so aufbauen kann, dann, dass die Spannung, dass der Spannungsbogen hochgehalten wird und so weiter. Ja. Und da hat sich so, bei mir hat sich so alles gesträubt, so, ich so, ne, das könnte ich nicht.
Ja, oder am besten noch die Pausen rausschneiden und so, und dann klingt das so total robotermäßig, das macht es doch gerade authentisch so. Letztens habe ich ein Feedback von jemandem gekriegt, die hat dann geschrieben, das ist so irgendwie so angenehm zu sehen, dass du deine Denkpausen drin lässt. Manchmal komme ich dann nicht auf die Wörter, warum auch immer, dann bin ich irgendwie in anderen Sprachen unterwegs oder in anderen Dimensionen oder auf einfach Brain Fog.
Ja.
Und dann dauert es ein bisschen, aber das ist doch normal. Also nicht normal, aber ist trotzdem menschlich.
Ja. Ich habe letztens, so, ich hab letztens einen Podcast.
Ich glaube, das spielt auch in das Thema Verletzlichkeit.
Ja. Ich habe letztens einen Podcast aufgenommen mit Lenny Schimbach, ein guter Freund von mir auch. Und da haben wir hier in Kopangan aufgenommen und ich hatte so zwei Kameras. Ja, ich hatte so eine B-Roll sozusagen noch. Und die war auf so einem Stativ drauf. Und da, keine Ahnung, es war irgendwie falsch angebracht. Und das ist dann immer so umgekippt. Ja, und hast du immer so gesehen, so mit einem Podcast ist so wip. Und ich hab das dann so geschnitten und ich habe so gedacht, ich mache ja eigentlich auch, ich schneide ja nicht viel, ich mache nur Intro und sowas, ein Outro. Und dann habe ich so diese Sache gesehen und habe ich gedacht, ja, soll ich das jetzt rausschneiden? Und dann habe ich dann einfach so eine Melodie von Jeopardy, habe ich so genommen. Kennst du das? Die ganze Zeit, wo ich dann wieder hingehe und die Kamera wieder aufsetze. Und ja. Ich glaube, genau das ist es doch, oder? Komm. Passiert halt. Und gibt auch den Zuhörer Zeit zum Nachdenken und das Ganze zu digesten, richtig, oder?
Ja, es ist Leben. Leben geschieht. Leben lehrt, wie unser Freund John Frank so schön sagt. Leben geschieht einfach. Und wir sind nicht die, davon wollen wir ja weg und kommen wir ja zum Glück, glaube ich, auch weg, diese durchgeskripteten Tagesthemen, die aufoktroyiert sind von der höheren Instanz, was da überhaupt vorgelesen wird und dann aber alles so total mega perfekt und akkurat und dann liest jemand die Tagesthemen von dem Blatt oder von dem Teleprompter. Da ist doch null menschlich so, da ist doch null Connection zu diesem Wesen.
Ja. Und ich finde es halt auch so krass, dass du cool, jetzt bei Captions zum Beispiel, dieses AI-Tool, wo du Untertitel machen kannst, ist ein geiles Tool. Mhm. Ne? Aber ich finde auch, die übertreiben es jetzt richtig krass mit den ganzen AI-Tools. Ja, dass du dann den Teleprompter zum Beispiel lesen kannst.
Weißt du, was auch witzig ist?
Ja.
Weißt du, was auch witzig ist? Was früher alles Machine Learning war und einfach technische Weiterentwicklung, heißt jetzt alles AI. Wird einfach ein Aufkleber drüber geklebt, AI. So, es gab schon immer Euphonic oder so, war einfach, um den Sound besser zu machen. Podcast Post-Production Tool. Ist jetzt auf einmal auch ein AI-Tool, habe ich gesehen.
So. Ja, die springen jetzt halt alle auf den Zug auf, so, ne? Aber ich sagen würde, ist bei den Captions, dass du jetzt schon mit AI quasi das machen kannst, dass deine Augen auf die Kamera ausgerichtet sind, auch wenn sie nicht auf die Kamera ausgerichtet sind. Boah, das finde ich krass. Das fand ich, es ist ja schon fast ein bisschen bescheißen, so von den Leuten, die es dann sehen, oder?
Ja, hau mal rein, weißt du, was richtig krass wird? Es gibt ja schon die ersten sogar Videos, also Stimme kannst du ja komplett, wenn du so ein Modul, Language Learning Modul oder worüber die laufen, wenn du das richtig trainierst und anlernst, könnte ja jemand komplett von Robin Stolberg deine Stimme irgendwas anderes sagen, was du noch nie gesagt hast, oder es kamen auch schon die ersten Songs jetzt raus. Und das Ganze dann auch mit Video verbunden. Und dann gibt es wirklich so tausende Avatare von dir, die aber andere Versionen von dir sind. Und wie willst du quasi am Ende proven, dass du das warst oder bist? Mhm. Also du selber, du der mit der Seele. Oder ob das irgendeine AI-Version von dir gewesen ist, die jemand hochgeladen hat. Das wird auf jeden Fall noch krass. Ohne Scheiß.
Ja, und auch da wieder, ne, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ne, aber es ist auch so wieder das Craving bei mir da. Ich habe viel online gemacht die letzten 5 Jahre und mache das auch immer noch, weil es hat natürlich auch sehr, sehr viele Vorteile. Aber auch wieder die Offline-Connection zu gehen. Deswegen freue ich mich jetzt auch so auf Deutschland. Ich werde auf zwei Retreats gehen, facilitaten, 2 Retreats selber machen, werde mich mit vielen Leuten treffen, ein paar Meetups machen. Und auch das wieder, die Leute wieder zu führen. Und gerade in meiner Arbeit mit Breathwork ist es natürlich umso wichtiger, auch mal wieder Hand anzulegen und einfach mal wieder die Menschen zu spüren und zu begleiten. Und ja, ich glaube, der Trend geht schon wieder so ein bisschen mehr ins, ja, Miteinander sein. Der Joe macht es ja jetzt auch mit seinen Gatherings, ne, ein Gathering nach dem anderen. Und ich glaube, das ist auch wirklich der Weg, wieder mit den Leuten zu connecten.
Ja, ja, bei mir sind es immer so Phasen. Also mal habe ich voll Bock wieder auf Offline-Events oder selber welche zu kreieren, wie wir es lange gemacht haben. Hm. Und dann ist mir das auch wieder alles too much. Dann brauche ich so voll komplett Me-Time, igel mich ein, weil wir so oder so ja auch online dann mit so vielen Leuten connected sind.
Ja.
Dann freue ich mich zum Beispiel jetzt wieder über alle Zeitzonen hinweg so connected sein zu können mit meinen Freunden, die natürlich jetzt auch interessiert waren mit Rio und der Geburt und so. Ja. Das ist ein absolutes Blessing, dass man quasi über Zeit und Raum wie in Echtzeit sich connected fühlt. Ich habe heute noch zu jemandem gesagt, dass das so unvorstellbar ist, wie schnell das alles gegangen ist, dass man jetzt FaceTime kann oder WhatsAppen mit jemandem. Als ich Abi gemacht habe, hatte ich mein erstes Handy und dann hat man überlegt, ob man eine SMS abschickt, weil die 30, ich glaube, damals gab es auch noch keinen Euro und Cent, da gab es Pfennig oder irgendwie 23 Cent dann gekostet hat. Und das ist heute mehr oder weniger, wenn du eine Internetverbindung hast, instantly funktioniert. Also das ist ja, wie gesagt, so Fluch und Segen zugleich, diese Instant Connection. Aber ich kann dich voll verstehen und fühlen. Manchmal crave ich auch komplett.
Ja, du, also ich weiß auch definitiv, nach den 3 Monaten bin ich hier auch wieder auf Kupangan. Und dann mache ich genau den, ne, dann schön abschotten, Integration. Ich glaube, es wird auch so viel passieren jetzt einfach in Deutschland. Ja. Und ja, also ich nutze auch Kupangan dafür. Also ich bin nicht jemand, der hier von einem Workshop zum nächsten geht oder so. Oder hier jedes Retreat mitmacht. Also ich brauche den Strand, brauche ich so am besten jeden Tag. Mhm. Dann hier im Haus, ab und zu im Dschungel mit dem Hund. Und das wird dann so mein Rückzugsort, mein wirkliches Retreat.
Aber jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, weißt du, was spannend ist? Ich glaube, die größten Durchbrüche und Transformations habe ich immer auf Live-Events gehabt, immer auf Seminaren. Okay. Um danach das dann zu integrieren, wie du schon sagst, ne? Auch oder nach Aya-Ceremonies, die sind ja auch mehr in der analogen Welt. Und der Work danach beginnt ja dann,
noch.
Dann am besten auch für dich so, ne? Und viel Self-Work. So wie nach den Tony Robbins Events oder nach Dr. Joe Dispenza und so, die Integration beginnt danach, aber so der Initiative Trigger und die Zündung, die wurde immer auf dann live initiiert. Und das ist auch schwer, glaube ich, online, trotz aller Tools, glaube ich, online zu transferieren, was da für ein Vibe herrscht dann auf einem DNX-Event mit über 1000 Leuten oder auf einem Tony Robbins Event versus ein Zoom-Online-Event, was auch cool war. Aber ja, die Energie ist auf jeden Fall eine andere live.
Ja, definitiv.
Nee. Ja, wir haben jetzt eben ja auch noch ein paar Mal schon über Shadow Work und Integration und so gesprochen. Du hast Breathwork angerissen, das ist ja dein großes Thema. Kannst du vielleicht nochmal konkret den Leuten ein paar Tipps mit an die Hand geben, die sagen, okay, ich habe das jetzt verstanden, da auch die verschiedenen Stufen und bin jetzt auch an dem Punkt, wo ich dann gerne Shadow Work oder Schattenarbeit machen will. Welche Tools gibt es denn dafür und was ist das genau?
Wo soll ich anfangen? Ist unser Atem halt, ne? Unser Atem ist das wichtigste Werkzeug, weil ohne den wären wir nicht da. Und ich glaube, die Bewusstwerdung des Atems ist das nächstwichtigste Werkzeug. Und das merkst du ja in der Meditation, das merkst du auch in solchen Zeremonien zum Beispiel, der Atem ist immer wieder ein Anker, auch für dich kann ich immer wieder ins Hier und Jetzt holen. Und Breathwork begleitet mich jetzt schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Ich habe das damals mit holotropen Atem quasi angefangen und habe gedacht, okay, das war übrigens genau an dieser Schnittstelle so von, okay, ich komme aus Berlin über Leipzig in die Schweiz, ne, und habe dann quasi so meinen Healthy Lifestyle angefangen zu entwickeln. Und da habe ich dann einfach so gemerkt, okay, Breathwork, ne, also ich sehe Muster, die ich sonst nur gesehen habe, wenn ich irgendwie so Psychedelics genommen habe oder irgendwelche MDMA oder sowas. Und ich habe das alles in meinem Körper quasi erzeugt. Und das war für mich schon mal okay, deswegen möchte ich es mehr erforschen. Und mittlerweile bin ich auch der festen Überzeugung, und das weiß ich auch von unseren Online-Retreats, aber auch den Retreats, die wir offline machen, dass die Leute psychedelische Erfahrungen haben, nur über ihren Atem. Ja. Ich glaube, es braucht auf jeden Fall Vorbereitungszeit, weil das ist dann Deep Shadow Work, also gerade so die transformativen Atem-Sessions. Ne, da können auch Sachen hochkommen, so die man vielleicht, wo man nicht mit gerechnet hat. Und die sind dann halt einfach so auf dem Tisch, ne? Ähnlich wie bei mir in der Ayahuasca-Zeremonie. Ne? Ist jetzt so das Vaterthema, da ist es wieder am Start. Jetzt, ne, da musst du noch ein bisschen was heilen. Und das ist halt auch genau das, wie Breathwork arbeitet in dieser transformativen Richtung. Aber es gibt natürlich dann auch die andere Richtung, und die ist das Bewusstwerden der Atmung und die Nervensystemregulation. Und das ist, glaube ich, ein Thema, wo sich jeder mit beschäftigen muss. Punkt. Weil diese Fernbedienung wieder zu lernen, zu bedienen, ne, die unser Stressmanagement steuert, ja, die uns wieder zeigt, wie schaffe ich es jetzt, wenn ich super gestresst bin und total im Gedankenkarussell, wie schaffe ich es jetzt wieder zu mir zu kommen, wieder in meinen Körper zu kommen? Und es geht so einfach über die richtigen Atemübungen. Aber dafür braucht es halt ein gesundes Atemmuster auch, dafür braucht es das Commitment, daraus eine Praxis zu entwickeln. Und das ist halt das, wo wir die Leute begleiten. Und ich glaube, das ist zusätzlich zu Sachen wie Psychedelics und anderen Heilungsrichtungen, die man machen kann, ist es so der Basic Stuff, die Fundamentals sozusagen. Ja.
Cool. Thanks for sharing, mein Lieber. Ich hau die Links von dir in die Shownotes rein. Und wünsche dir viel Spaß in Deutschland. Bedanke mich für deine Zeit. Yes. Und den Deep Talk. War cool. War richtig cool, mit dir zu connecten, Mann.
Yes, Mann. Freue mich dann, wenn du bald zu mir kommst, mein Lieber.
Ja, ich freue mich auch. Bis dann.
Ciao, ciao, mein Lieber. Mach's gut.
Hau rein. Ciao. Peace and out. Ciao, ciao, ciao. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Ach, du bist ja immer noch da. Leg du auf, nee, du.
Nee, du auf.
Ich kann noch nicht. Nee, du musst okay, auflegen. Okay.
Drei, kennst du das? Zwei, eins, jetzt.
Zwei, eins.